Willkommen zur Gesundheitssendung mit dem Heilpraktiker Andreas Groß, heißt sie Sabine Böhler. Im Fokus der Naturheilpraxis steht heute das Cholesterin. Jeder dritte Deutsche im Alter zwischen 18 und 79 Jahren hat zu viel Cholesterin im Blut. Fachleute sagen, ein zu hohes Cholesterin stellt einen Risikofaktor für Erkrankungen der Blutgefäße dar. Am meisten gefürchtet ist dabei der Herzinfarkt und der Schlaganfall. Also das Cholesterin hat keinen guten Ruf und so manches Frühstücksei wird erst gar nicht genossen, weil im Hinterkopf der Gedanke an das Cholesterin herumschwirrt. Doch was hat es nun auf sich mit dem Cholesterin? Fachleute streiten nämlich darüber, bei wem und in welchem Maß cholesterinreiche Lebensmittel den Cholesterinspiegel tatsächlich erhöhen und damit langfristig ein Risiko für die Gefäße darstellen. Wir bringen in der nächsten Stunde ein wenig Licht in das Dunkel vom guten und vom schlechten Cholesterin, dem HDL und dem LDL. Wir sprechen darüber, wie die Werte einzuordnen sind, wann Cholesterinsenker Sinn machen und vor allem geht es darum, wie auf natürliche Weise der Blutfettwert reguliert werden kann und wie hoch nun der Cholesterinwert sein sollte, um vor Risiken sicher zu schützen. Meinen und später auch Ihren Fragen steht Rede und Antwort der Heilpraktiker und Fachmann für Pflanzenheilkunde Andreas Franziskus Groß. Spezialisiert hat er sich dabei auf die Regulierung innerer Systeme. Herr Groß, herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott, Frau Böhle, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, Sie sagen, die Regulierung der inneren Systeme ist die Voraussetzung zur Wiederherstellung und zum Erhalt der Gesundheit. Welche inneren Systeme sind betroffen, wenn es um das Cholesterin geht?
Ja, der menschliche Organismus hat eine gewisse Autonomie, das heißt, die gesamten Abläufe, speziell Stoffwechselabläufe, Verdauungsabläufe, auch Steuerung des Nervensystems, der Hormone und andere Botenstoffe unterliegen ja auch einer autonomen Steuerung. Und so gibt es im Organismus des Menschen innere Regelsysteme, sogenannte Regelkreise, die sich untereinander in ihrer Funktionalität steuern und auch kontrollieren und gegebenenfalls bei Fehlsteuerung auch diese Korrektur alleine bewerkstelligen können, um das mal vereinfacht auszudrücken. Das beste Beispiel ist ja, wenn ein Mensch schläft, alle Körperfunktionen sind zum einen Teil etwas herabgefahren, zum Beispiel die Verdauung, aber unser Immunsystem ist dort wieder sehr aktiv. Und auch im Schlaf muss alles funktionieren, Herz-Kreislauf-System, Atmung, Entgiftung, Immunsystem. Und das unterliegt alles diesen Regelsystemen. Und bezugnehmend auf das Thema Cholesterin, das Thema der heutigen Sendung, so unterliegt eben auch der Fettstoffwechsel einer Regulation und kommt es zu Erhöhungen innerhalb des Fettstoffwechsels, zum Beispiel der Blutfette, Triglyceride, aber auch des Cholesterins, versucht der Körper mit seinen Selbststeuerungs- oder Selbstregulationsmechanismen auf normale Werte wieder hinunter zu regeln. Gelingt es nicht, liegen definitiv immer auch Störungen im Stoffwechsel oder innerhalb dieser Regelsysteme zugrunde.
Also es hat nicht immer nur mit der Ernährung zu tun. Das Thema Cholesterin wird ja sehr kontrovers diskutiert, Herr Groß. Zu viel Cholesterin im Blut gilt Land auf Land ab als Killer, den man auf die Pelle rücken muss. Der Wert muss im Rahmen sein, heißt es. Und dann gibt es wieder markige Überschriften wie die Cholesterinlüge. Helfen Sie uns in dieser Diskussion der Fachleute, ja, helfen Sie uns, diese Diskussion der Fachleute einzuordnen, Herr Groß.
Ja, das ist nicht so einfach, denn die Informationen sowohl in der Tagespresse wie auch in den Fachmedien ist so widersprüchlich, dass selbst Mediziner oder Naturheilkundler sich immer wieder neu orientieren müssen unter dem Motto, was ist jetzt eigentlich der aktuelle reale und vor allen Dingen wahre Stand der Problematik Cholesterin. Und wie Sie schon gesagt haben, die Diskussionen sind kontrovers Und die Experten schlagen sich ihre Argumente um die Ohren. Um das mal banal auszudrücken, die Aussagen sind sehr widersprüchlich und oft eben auch für Mediziner, wie auch für Heilpraktiker, Naturheilkundler oft sehr verwirrend. Und man muss sich dort hindurch orientieren und natürlich auch auf seine Erfahrung berufen, was funktioniert in der Praxis tatsächlich im Sinne der Behandlung vom hohen Cholesterin, der sogenannten, medizinisch ausgedrückt, Hypercholesterinämie. Und es erfordert einen zum Teil sehr hohen Aufklärungsaufwand bei den Patienten, da diese Verwirrung ja nicht nur in der Medizin zu finden ist, sondern auch beim Patienten. Und sie sind oft sehr hilflos, gerade bei der Frage, muss ich jetzt Cholesterinsenker nehmen oder nicht. Aber diese Behauptung, dass jegliche Cholesterinerhöhung, in dem Fall speziell das sogenannte schädliche oder auch wird als böses Cholesterin ja bezeichnet, was natürlich fachlich völlig inkorrekt ist, das LDL, darum geht es, dass dies immer bei einer Erhöhung zur gefürchteten Arterienverkalkung führt, mit der Folge Herzinfarkt, Schlaganfall, wird zum Teil da schon auch prognostiziert. Und eine radikale Senkung ist das einzige Mittel, um eben diese Komplikationen, diese Spätfolgen zu aufzuhalten oder zu verhindern. Und die Grundargumentation, und das bedauere ich immer sehr, ist die Angst. Den Menschen wird sehr viel Angst gemacht unter dem Motto, wenn sie dieses Mittel nicht nehmen, in dem Fall speziell die Cholesterinsenker, also die Statine, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegen. Und das zwingt oft dann den Patienten, Medikamente einzunehmen, die ihm in keinster Weise gut tun. Ich komme dann im Fortlauf der heutigen Sendung dann nochmal auch speziell zu den Nebenwirkungen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, und man weiß, alle radikalen Pole haben meistens nie ganz recht. Der andere Pol ist, wie gesagt, die Menschen, die sagen, nein, Cholesterin, das ist eine inszenierte Geschichte der Pharmaindustrie, die Cholesterin-Lüge. Da gibt es sogar Bücher mit dem Titel. Und keine wissenschaftlichen, medizinische Zusammenhänge sind da auffindbar. Es ist tatsächlich so, dass es von den ganzen Studien, die bisher gemacht wurden, keine wirklich wissenschaftlich nachweisbare Studie gibt, die beweist, dass ein hoher Cholesterinspiegel zwangsläufig über die Entstehung der Arteriosklerose, also der Gefäßverkalkung, dann auch tatsächlich zu Herzinfarkten oder Schlaganfall führt. Es gibt auf jeden Fall Risiken, aber diese Risiken muss man genauer betrachten und auch die jeweiligen Stoffwechselsituationen der Betroffenen. Und es ist also so, dass oft dann argumentiert wird, die Nebenwirkungen der Statine, die sind tatsächlich zum Teil enorm, dass die bei jedem Menschen zu schweren Schädigungen führen bis hin zum Tode. Also da gehen die Pole sehr weit auseinander.
Statine senken das Cholesterin. Ich meine, das ist jetzt natürlich schon stark, was Sie hier sagen. Medikamente tun in keinster Weise gut. Mhm. Damit wir diese Aussage von Ihnen einschätzen können, erstmal zunächst die Frage, was ist Cholesterin und wozu dient es im Körper?
Also Cholesterin ist ein Stoff, der nie isoliert betrachtet werden kann, denn es ist ein fettähnlicher Stoff, also ein Lipid. Der wurde ja bereits schon im 18. Jahrhundert entdeckt als eine Substanz innerhalb der Gallensäfte beziehungsweise auch der Gallensteine. Dort wurde er gefunden und Cholesterin ist eine Trägersubstanz für Fettsäuren, in dem Fall auch die Triglyceride. Und damit er überhaupt im Körper transportieren oder transportiert werden kann, damit dieses Cholesterin in die Zelle kommt und im Blutsystem, in den Blutgefäßen zirkulieren kann, wird es in Lipoproteine sozusagen eingehüllt. Also es wird in einer relativ komplexen Form schon erst einmal vom Körper umgebaut und verwendet. Nun gibt es immer wieder ganz erstaunliche Fakten, was sehr viele Patienten oft eben nicht wissen. Das ist die Tatsache, dass Cholesterin keine primär giftige oder schädliche Substanz ist, sondern es ist ein lebenswichtiger Stoff, eine lebenswichtige Substanz im Organismus. Und selbst wenn wir zu wenig Cholesterin haben, können wir auch krank werden. Also wir brauchen in einem gewissen Maße Cholesterin. Was ich auch sehr erstaunlich finde, ist die Tatsache, dass dieser Stoff Cholesterin sowohl das LDL wie auch das HDL zu über 90% im Lebersystem und auch in Verbindung mit dem Darm, speziell der Darmschleimhaut, auch gebildet wird. Also es ist ein körpereigener Stoff, der nur zu einem sehr geringeren Maße über die Nahrungsmittel zugeführt wird. Und alleine Leber und Darm, Schleimhaut, da weiß jeder Naturmediziner, dass die Behandlung des Cholesterins nicht einfach nur mit einem Medikament erfolgen soll, sondern dass es einen sehr umfangreichen Eingriff gibt in die Stoffwechselsituation, speziell Leber, Galle und Darmschleimhaut, und dass genau diese Organsysteme sind, die primär auch genutzt werden, um Cholesterin zu senken. Also 95% des Cholesterins sind auch innerhalb der Zelle, also das, was wir messen im Blut, sind nur 5% des LDLs zum Beispiel. Und was in den letzten Jahren sich auch wieder gezeigt hat, da musste eben auch die Medizin korrigieren, dass zwar der Cholesterinspiegel über die Ernährungsweise beeinflussbar ist, aber nur in einem eher geringeren Maße. Also alleine die Umstellung der Ernährung kann in der Praxis tatsächlich einiges bringen, aber doch bei dem einen oder anderen hat es überhaupt nicht funktioniert und der Cholesterinspiegel hat sich nicht verändert oder ist sogar noch angestiegen. Und von daher sehen wir, Cholesterin ist nicht eine Substanz im Körper, die einfach auf einen Normalwert medikamentös gedrückt werden soll, sondern Cholesterin ist ein ganz wichtiger Zellschutzfaktor zum Beispiel. Mhm. Also Cholesterin stabilisiert tatsächlich die Zelle im Organismus und es ist in der Lage, wie eine Art Torwächter bestimmte Substanzen einzuschleusen und auch wieder aus der Zelle hinauszubringen. Also man könnte sagen, Cholesterin schützt unsere Zellen vor dem Eindringen giftiger Substanzen.
Etwas, was für uns sehr wichtig ist, wenn wir zur Vorsorgeuntersuchung gehen, Herr Groß, dann ist der erste Blick oftmals neben dem Blutzuckerwert die Frage, wie ist das Cholesterin? Da gibt es dann das Gesamtcholesterin und manchmal werden auch noch die Werte bestimmt von LDL und HDL, dem sogenannten guten und dem schlechten Cholesterinwerten. HDL, das High Densitive Lipoprotein, und HDL, das Low Densitive Lipoprotein. Was hat es mit HDL und LDL auf sich, mit diesen Untergruppen?
Ja, das ist sehr wichtig, dass wir das im Laufe dieser Sendung nochmal differenzieren, um das auch noch ein wenig klarer zu machen, weil man merkt schon in den ersten Sätzen, dass es nicht so einfach ist, diese Thematik. Und gemessen wird im Allgemeinen immer im Blut das Gesamtcholesterin. Der derzeitige Grenzwert liegt bei 200 Milligramm pro Deziliter. Was interessant ist, ist das ist ein Fakt, dass man sich natürlich fragen muss, ist diese Hypercholesterinämie, also diese Erhöhung des Cholesterinspiegels, tatsächlich ein Krankheitsbild oder ist es eher auch eine Entwicklung innerhalb der Industrienationen? Denn es hat tatsächlich diesen kontinuierlichen Anstieg gegeben, speziell auch vom LDL. Und als nächstes wird dann geschaut, dass also wie gesagt die 200 Milligramm aufrechterhalten bleiben. Die Differenzierung erfolgt dann über das HDL und LDL. Das HDL, dann sagt man ja eher mit einer gewissen Erleichterung, das ist das angeblich Gute, aber es gibt kein gutes und kein primär schlechtes Cholesterin, sondern jede Form des Cholesterins hat im Organismus seine Funktion. Und das HDL ist sehr wichtig für den Transport, und zwar den Rücktransport des Cholesterins, speziell des LDLs, aus den Zellen heraus wieder zur Leber, wo es ja auch dort wieder verstoffwechselt wird. Und der HDL-Spiegel, also der, ich nenne es jetzt mal so im Rahmen dieser Sendung, das gute HDL, sollte nicht unter 40 Milligramm pro Deziliter abfallen, weil eine Reduzierung des HDLs tatsächlich auch die schädlichen Faktoren des Cholesterins auch verstärken kann. Die Hauptaufmerksamkeit geht in allererster Linie dann immer auf das LDL, also dieses schlechte oder sogar als böses Cholesterin, wie es bezeichnet wird. Es ist weder schlecht noch böse, sondern es hat eine lebenswichtige Funktion. Interessant ist, dass die Werte in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer mehr nach unten korrigiert wurden. Die Frage ist natürlich, ist es wirklich fachlich korrekt oder ist es eine Motivation der Pharmaindustrie gewesen? Denn die sind ja mittlerweile diese Statine, die umsatzstärksten Mittel, Und da muss man versuchen, genau hinzuschauen. Der Messwert liegt da bei maximal 160 ursprünglich. Also LDL 160, Gesamtcholesterin war früher 350. Und jetzt ist der Wert immer mehr nach unten korrigiert worden auf 200 und speziell im LDL jetzt bei 160. Dieses LDL ist diese Form, die im Blut auch zirkuliert, die gemessen werden kann. Was sehr wichtig ist, es werden durchaus auch immer wieder Messfehler gefunden. Also wenn eine Blutabnahme erfolgt, ist es wichtig, dass man mindestens 12 Stunden vorher nüchtern war und nichts gegessen hat. Also wer am Abend noch ein größeres Mahl zu sich nimmt und in der Früh zur Cholesterinmessung geht, kann davon ausgehen, dass seine Werte verfälscht sind. Genauso wenig sollte man mit dem Fahrrad in die Arztpraxis fahren und dort eine stärkere körperliche Belastung vorher haben. Das kann also LDL dann auch erhöhen. Ich finde es in den Laborberichten immer wieder, wenn man das kontrolliert, dass es oft tatsächlich auch Messfehler gibt. Also man muss schon genau hinschauen. Nochmal zusammenfassend, Gesamtcholesterin 200 Milligramm pro Deziliter, das HDL nicht unter 40 und das LDL sollte maximal bei 160 Milligramm pro Deziliter sein. Es gibt Toleranzbereiche, also 250 Cholesterin, Gesamtcholesterin, wird im Allgemeinen immer noch toleriert. Voraussetzung ist, und das bezieht sich auf alle Cholesterinwerte, dass es parallel dazu keine weiteren Risikofaktoren gibt. Ich werde dann nochmal genauer darauf eingehen, dass eben nicht nur eine Cholesterinerhöhung ein Gesundheitsrisiko darstellen kann, sondern dass es noch einige andere Faktoren gibt, die dann diese pathologische, also diese schädigende Wirkung zum Beispiel auf die Blutgefäße verstärken können.
Gehen wir nochmal auf die Aufgaben von HDL und LDL ein, damit wir die Gefahren verstehen, warum manch Mediziner eben davor warnt, dass die Werte erhöht sind, besonders der Wert vom LDL. Welche Gefahr oder was bewirkt LDL-Cholesterin in unseren Gefäßen, Herr Groß?
Das Cholesterin, egal in welcher Form, ist primär nicht schädlich, sondern eher in der sekundären Form. Denn es ist natürlich so, dass ein körpereigener Stoff, auch wenn er in einem Übermaß ist, nie in ein und denselben Messwert zu finden ist, sondern es unterliegt alles gewissen Rhythmen. Der Mensch hat seinen biologischen Rhythmus, wir haben den 24-Stunden-Rhythmus, wir haben den Jahresrhythmus. Und so sind auch die Organsysteme und auch die aktiven Phasen und eher die passiven Phasen dafür verantwortlich, dass eben gewisse Parameter im Blut auch Schwankungen unterliegen. Und gerade wenn es um die Messung von Werten geht, die dann anschließend auch therapeutisch genutzt werden sollen, ist es äußerst wichtig, immer wieder zu kontrollieren, sind die Werte richtig gemessen worden und vor allen Dingen, wenn eine Behandlung durchgeführt wurde, kontrolliere ich anschließend die Werte und schaue, gibt es tatsächlich eine Reaktion.
Kann man denn sagen, Herr Groß, wenn der Cholesterinwert zu hoch ist, dass auch das LDL-Cholesterin im Blut zu hoch angereichert ist?
Normalerweise wird der erhöhte Cholesterinwert sehr stark bestimmt durch die Erhöhung des LDLs. Steigt das LDL, steigt zwangsläufig auch der Gesamtcholesterinwert an. Aber wie jetzt gerade erwähnt, das alleine ist nicht dieser Risikofaktor, über den so viel gesprochen und geschrieben wird, sondern es geht dort eher auch um die Veränderung des Cholesterins. Man spricht dort auch von der Oxidation. Und die Veränderung im Organismus ist abhängig, also nicht nur von der Höhe des Wertes, sondern von sehr vielen anderen Faktoren, die dazu spielen, dass eine Veränderung im Stoffwechsel stattfindet, die als Folge die Veränderung des Cholesterins hat.
Also welche weiteren Reaktionen es noch gibt?
Ja, Frau Bühler, das ist richtig. Es sind wirklich nachfolgende Reaktionen im Organismus. Es kann dazu führen, dass eine Cholesterinerhöhung nicht sonderlich gefährlich ist, kommt es dann zu dieser Oxidation, bildet es also die Grundlage. Das bedeutet, dass vor allen Dingen dieses LDL, wenn es oxidiert, wenn es also in einem Übermaß vorhanden ist oder in dem Fall auch durch Fehlernährung noch weiter ansteigen kann, dass der Organismus es versucht, es wird ja als unbrauchbar eingestuft und auch als unnütz, vereinfacht gesagt, erkannt, und er versucht es sozusagen in einer Art Depot abzulagern. Dieses Phänomen, dieses ökologische Arbeiten im Organismus ist ja in vielen anderen Bereichen bekannt. Wird eine Substanz nicht mehr verwendet, dann kann sie entweder phagozytiert, also sie kann aufgelöst werden, oder sie kann verstoffwechselt werden, oder sie wird abgelagert. Sieht man zum Beispiel beim Überangebot an Fetten, dass eben speziell in den Bauchfetten ein Depot angelegt wird. Gibt es sicher auch einen sinnvollen Aspekt, also ein gewisser Speicher, eine gewisse Reserve. Aber dieses abgelagerte, unbrauchbare und vor allen Dingen veränderte Depot von Cholesterin findet dann eben im Sinne der Ablagerung in den Gefäßen statt, weil dieses veränderte Cholesterin, dieses oxidierte Cholesterin, dann eine Veränderung erfährt, die überhaupt dazu führt, dass es eine arteriosklerotische Plaquebildung bewirkt.
Also dass es dann Ablagerungen in den Gefäßen gibt, weil die ist ja sehr gefürchtet, diese Ablagerungen. Und deswegen schaut man ja auch so sehr auf den Cholesterinspiegel.
Ganz genau. Das ist eben auch oft das, was verwirrt ist, dass man eher sehr vorzeitig mit den Spätfolgen argumentiert. Also Cholesterinspiegelerhöhung wird gemessen. Und das nächste Argument ist Herzinfarkt und Schlaganfall. Doch ehe es dazu kommt, müssen noch sehr viele andere Faktoren reinspielen. Es muss tatsächlich dann zu einer arteriosklerotischen Veränderung kommen, also zu einer Plaquebildung in den Gefäßen. Und das führt dann dazu, dass es innerhalb der Gefäße zur Verhärtung kommt, zu Verdickungen, der Elastizitätsverlust entsteht und letztendlich wird das Lumen, das heißt die Durchströmungsfähigkeit des Blutes, eingeengt, und da besteht immer die Gefahr für einen Verschluss. Ja. Findet eher im Herzen statt. Das ist die sogenannte koronare Verschlusserkrankung dann. Kommt es tatsächlich zum Herzinfarkt oder im Gehirn, dann in dem Fall zum Schlaganfall, also zum Hirninfarkt. Aber so einfach ist es nicht, dass man diesen Sprung macht vom erhöhten Cholesterin sofort zur Spätfolge Herzinfarkt, sondern es spielen also viele Faktoren eine Rolle. Und in allererster Linie ist es die Adipositas, das heißt generell der erhöhte Fettanteil im Organismus, also sprich das Übergewicht, in Verbindung mit dem Bewegungsmangel, da werden die negativen Faktoren noch verstärkt. Es kommt zu einer Übersäuerung auch in Verbindung mit chronischen Entzündungen, hat einen förderlichen Einfluss für die Oxidation vom Cholesterin. Hier geht es also jetzt nicht mehr nur um die Erhöhung, sondern um die Veränderung des erhöhten Cholesterins. Und beim Diabetes weiß man, dass auch die Negativwirkung des erhöhten Blutzuckers gefäßschädigend sein kann. Und wenn dann noch ein oxidiertes LDL, also Cholesterin, dazukommt, verstärkt sich der Faktor und es kommt tatsächlich zur Bildung der Arteriosklerose, das heißt der Gefäßverkalkung. Und der andere Teil des Cholesterins, also der andere Faktor, ist eben das HDL, und das HDL ist dann auch der Gegenspieler und demzufolge auch der Gegenspieler gegen Arteriosklerose. Also ist HDL erniedrigt und das LDL, also das Negative, erhöht, verstärkt sich die Wahrscheinlichkeit der Ablagerung in den Gefäßen dadurch noch mehr. Und von daher ist es wichtig, dass eben nicht nur die LDL-Erhöhung im Blutbild betrachtet wird, sondern auch die HDL-Erniedrigung. Also eine HDL-Erniedrigung verstärkt, wie gesagt, die Tendenz zur Bildung einer Gefäßverengung, einer Arteriosklerose.
Nun werden die meisten Menschen, bei denen es dort eine Abweichung gibt in Cholesterinwert, LDL, HDL, sie werden medikamentös eingestellt. Sie haben eben schon im ersten Teil unseres Gespräches gesagt, dass Medikamente in den meisten Fällen nicht gut sind. Wie ist das einzuordnen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörer oder jeder kennt jemanden, also ich kenne etliche Leute, die Cholesterinsenker nehmen. Mhm. Wie ist damit umzugehen, wenn der Arzt zu mir sagt, Frau Böhler, wir sollten darüber nachdenken, denn ihr Cholesterin, Gesamtcholesterin ist stark erhöht.
Das ist genau diese Grundproblematik, die Sie jetzt auch richtig ansprechen, Frau Böhler. Es geht eben nicht nur um die Bewertung des Cholesterinspiegels, sondern es geht auch um die Therapie. Also nicht nur die Diagnose, sondern die Therapie ist entscheidend. Und diese anfänglich angesprochenen Widersprüche und gegensätzlichen Meinungen beziehen sich in einem sehr hohen Maße auf die Therapie. Im schulmedizinischen Sinne wird sehr schnell und sehr pauschal mit Cholesterinsenkern therapiert, den sogenannten Statinen. Da gibt es ja nun sehr viel verschiedene, also ja, es gibt das Lovastatin, Simvastatin, Sortis, dieses Cervifastatin. Das sind alles verschiedene Untergruppen der Cholesterinsenker. Und sie sind deswegen so umstritten, weil sie, was die Nebenwirkungen angeht, zu einem der nebenwirkungsreichsten Medikamenten zählt. Sicher auch aufgrund der hohen Menge, wie sie verabreicht werden. Und es können durchaus Schäden entstehen, sogenannte irreversible Schäden, die also nicht mehr gut zu machen gehen. Mhm. Und es wurden auch Todesfälle dokumentiert. Also da ist es wichtig, ganz genau hinzuschauen, warum man das gibt und vor allen Dingen, was dann bei der jeweiligen Person passiert, wenn sie diese Medikamente einnehmen.
Welche Nebenwirkungen sind das?
Man spricht, also die Palette, ich habe jetzt, gerade in den letzten Wochen habe ich Frauen und Männer in der Praxis gehabt, die eben speziell wegen Stoffwechselstörung, Fettstoffwechsel und auch Cholesterinerhöhung in Behandlung sind. Und was immer wieder verunsichert und was immer wieder die Menschen verschreckt, ist die Tatsache, dass die Aussage getroffen wird, sie müssen diese Medikamente nehmen, sonst bekommen sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Wenn die Patienten dann diesen Beipackzettel durchgelesen haben, können sie nicht mehr ruhig einschlafen, weil sie sagen, um Gottes Willen, in wie viele Bereiche wirkt es ein und wo kann ich Beschwerden kriegen. Man findet sehr häufig, und das sicher auch mit am allermeisten, jegliche Formen von Störungen innerhalb des Magen-Darm-Systems. Das kann Übelkeit sein, das kann Brechneigung sein, das können Blähungen, Verdauungsstörungen sein, also sprich Durchfälle, Verstopfungen. Und wenn es innerhalb der Einnahme von Cholesterinsenkern zu diesen Störungen kommt, dann muss man sich natürlich fragen, einerseits spielt das Leber-Galle-System und der Darm eine ganz entscheidende Rolle bei der Herstellung und der ganz gesamten Stoffwechselsteuerung des Cholesterins. Und zum anderen machen diese Statine, diese Cholesterinsenker, sehr gravierende Störungen in den Organsystemen, die eigentlich funktionieren sollten, damit der Fettstoffwechsel funktioniert. Es kann auch zur Beeinflussung der Bauchspeicheldrüse kommen mit der Spätfolge des Diabetes, also der Zuckerkrankheit. Es kann zu Nierenversagen kommen, relativ häufig auch zu einer Negativentwicklung innerhalb der Bildung des grauen Stars, das heißt der Eintrübung der Augenlinse. Was ich in der Praxis persönlich häufig beobachtet habe, sind Störungen innerhalb des Muskelsystems. Statine sind, wie man sagt, myotoxisch. Sie wirken giftig auf den Muskel ein. Es kommt zu Muskelschmerzen, Muskelschwäche bis hin zu lähmungsartigen Erscheinungen. Das ist abhängig von der Dosis und auch von der Anzahl oder also von der Einnahmezeit, wie diese Cholesterinsenker eingenommen werden. Aber ich habe schon Patienten gehabt, die nach 3 Wochen Einnahme von einem Cholesterinsenker schon erhebliche Muskelschmerzen hatten. Und daraufhin hat dann auch gleich der Gastroenterologe, also der behandelnde Arzt, der dieses Mittel verordnet hat, auch gesagt, gut, dann müssen wir das bei Ihnen sofort absetzen, weil das wird nicht besser werden. Und die Palette der Nebenwirkungen ist sehr umfangreich, die Liste ist sehr lang. Es können sowohl Erkrankungen innerhalb der oberen Atemwege kommen, chronische Schnupfen, Nebenhöhlenerkrankungen. Es kann aber auch sein Kopfschmerz bis hin Müdigkeit, Verwirrtheit. Das steht sicher auch im Zusammenhang mit dem Leberstoffwechsel. Und was auch zu beachten ist, man versucht ja Herz-Kreislauf-Störungen zu vermeiden. Und im Endeffekt können aber auch die Cholesterinsenker diese hervorrufen. Das kommt zur Blutungsneigung, zur Störung im Blutbild bis hin zu Herzschmerzen. Also da gibt es viele paradoxe, widersprüchliche Phänomene, die man genauestens anschauen sollte.
Herr Groß, doch was ist die Alternative? Weil sie kann ja nicht sein, dass ich jetzt sofort meinen Lipidsenker absetze, oder?
Das ist richtig. Also auch wenn Patienten in die Praxis kommen zu uns, die medikamentös mit Cholesterinsenkern behandelt werden, werde ich nicht sofort sagen, Cholesterine sind giftig und die setzen sich sofort ab, sonst behandle ich sie gar nicht erst, ja. Sondern man muss genau dort einen Mittelweg finden. Das, genauer gesagt, in der Praxis läuft das so, dass es eine naturheilkundliche Behandlung gibt. In allererster Linie muss vorher eine sehr genaue Differenzierung erfolgen, ein genaueres Prozedere, um herauszufinden, ja, warum kommt es zur Cholesterinerhöhung? Und wenn ja, ist das vielleicht die einzige Störung, zum Beispiel Störung innerhalb des Verdauungssystems, des Darmes und der Leber-Galle-Erkrankungen? Oder gibt es noch andere Risikofaktoren, die mitbehandelt werden müssen? Da gehört natürlich im Sinne auch der Lebensordnung auch dazu, dass man sich mehr bewegt oder auch durchaus die Ernährung verändert. Und in der naturheilkundlichen Behandlung ist dieses diagnostische Prozedere umfangreich. Es bezieht sich nicht nur auf Laborwerte, sondern man schaut die Disposition. Gab es in der Familie schon zum Beispiel Diabetes, Fettstoffwechselstörung, gab es Leber-Galle-Erkrankungen? Wurde der Patient mehrmals mit Antibiotika behandelt, sodass die Darmflora geschädigt wird, welche sehr wichtig ist, speziell die Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien sind sehr, sehr wichtig für den Cholesterinstoffwechsel. Und ich entdecke das immer wieder, dass Menschen sagen, ich hatte eigentlich nie Probleme mit den Werten. Und ich habe im letzten Jahr 3-mal Antibiotika genommen und seitdem habe ich Verdauungsprobleme und meine Cholesterinwerte sind enorm angestiegen. Also da ist die Ursachenforschung wichtig, da ist es wichtig zu schauen, was kann man in der Praxis machen? Die Informationen, auch die Bücher für den Laien sind sehr umfangreich, wo sehr viele Empfehlungen gegeben werden. In der Praxis generell gibt es dann bestimmte Verfahren, die wir einsetzen. Einerseits ist es die anfänglich schon besprochene Regulationstherapie. Man versucht den Organismus altersentsprechend zu regulieren, in allererster Linie Leber-Galle-System, Verdauungssystem. Man versucht, das Herz-Kreislauf-System zu optimieren. Es gibt diese Ausleitungsverfahren, um den Körper vereinfacht gesagt zu entgiften. Man kann eine Vitalstoff-, eine Infusionstherapie machen, um gewisse Stoffe, die einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben, zum Beispiel zu infundieren.
Und geht dann der Cholesterin durch naturheilkundliche Verfahren sichtbar und spürbar runter? Also spürt ein Patient, dass er einen erhöhten Cholesterinspiegel hat?
Normalerweise nicht. Ja, es macht also keine Schmerzen. Was natürlich immer geschehen muss, ist die Korrektur, das heißt also die beziehungsweise auch die Kontrolle und dann auch die Korrektur der Therapie. Normalerweise sagt man, um auf den Stoffwechsel positiv einzuwirken, ist eine Einnahmedauer von dem einen oder anderen Präparat notwendig. Und das ist eine Zeit von 4 bis 12 Wochen etwa. Also gerade bei der Behandlung des erhöhten Cholesterinspiegels im Sinne der Naturheilkunde kann nach 12 Wochen eine Kontrolluntersuchung stattfinden. Also da werden eben dann die Werte verglichen, die Parameter im Blut. Und man sieht dann doch in sehr vielen Fällen, wie positiv der Organismus reagiert. Interessanterweise ist es ja so, dass es dem Patienten dann oft mit dem Allgemeinbefinden viel besser geht, wenn sein Herz-Kreislauf-System sich verbessert hat oder wenn seine Verdauung sich verbessert hat. Und das wirkt sich auf vielen anderen Bereichen aus, im Idealfall dann auch auf den Cholesterinspiegel. Es gibt ein paar Klassiker, die schon seit all Zeiten her verwendet wurden zur Behandlung von Erkrankungen im Bereich des Fettstoffwechsels. Da ist der Klassiker hier in Europa bei uns in der alten abendländischen Medizin die Mariendistel. Und die Mariendistel schützt einfach auch die Leber, sodass sie sich regenerieren kann. Die Gelbgalle, das heißt die Gallenflüssigkeit, wird dann besser produziert, die Gallensalze, wie man auch sagt. Und somit kommt es schon immer auch zu einer verbesserten Fettverdauung. Ein Klassiker ist die Artischocke. Die Artischocke ist ein sehr zuverlässiges Mittel. Da gibt es sowohl standardisierte Präparate in Artischockenkapseln, es gibt sie als Frischpflanzensaft. Und die Artischocke ist ein relativ zuverlässiger, eine zuverlässige Pflanze, die bei den allermeisten Menschen, wenn sie diese Produkte sag mal, 12 Wochen eingenommen haben, durchaus sehr schnell auch positive Ergebnisse erzielt und vor allen Dingen auch nachhaltig. Während in der Schulmedizin argumentiert wird, Cholesterinsenker müssen Sie ein Leben lang nehmen, sagt man in der Naturheilkunde, einige Wochen die Präparate nehmen, dann kontrollieren wir, eventuell wird die Therapie und die verabreichten Präparate dann korrigiert oder man pausiert dort oder hat eine gewisse Erhaltungsdosis und dann sieht man, dass es nachhaltig auch wirkt. Und das ist das Schöne an der Naturheilkunde.
Und die Naturheilkunde kann helfen, dass der Cholesterin gesenkt wird. Wir sprechen über erstaunliche Zusammenhänge, Gefahren und sinnvolle Behandlung bei Cholesterinerhöhung, bei erhöhten Werten von HDL und LDL, des Gesamtcholesterins mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Und wir wollen auch mit Ihnen sprechen, liebe Zuhörer. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen an meinen Fachmann, an meinen Gast. Die Rufnummer dazu, das ist die 089 517 008 008. Der Cholesterinwert, ein kontrovers diskutiertes Thema, das Cholesterin. So manch einem verschlägt's den Appetit, wenn es an das dritte Frühstücksei in der Woche denkt oder an die vielen Eier, die vielleicht in irgendwelchen leckeren Speisen wie Tiramisu drinnen ist. Wir beantworten Fragen. Mein Gast ist der Heilpraktiker Andreas Groß und die Rufnummer hier, der direkte Draht ins Münchner Radio Horeb Studio, ist die 089 517 008 008. Jetzt gleich geht es weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Gesundheitssendung hier bei Radio Horeb mit der Naturheilpraxis und dem Naturheilkundler Andreas Groß. Wir sprechen über das Cholesterin. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Der Cholesterin-Lüge. Es wird vom guten und vom schlechten Cholesterin gesprochen. Dabei sind die Werte HDL und LDL gemeint. HDL gilt als das nützliche Cholesterin. Desto höher es ist, desto besser ist es. Und das LDL ist verantwortlich für die Plaquebildung, für die Anreicherung, für die Ablagerung an den Gefäßwänden. Wenn dieser Wert erhöht ist, dann ist eher Vorsicht geboten. Mein heutiger Gast sagt, Medikamente, die eingenommen werden bei einem zu hohen Cholesterinwert, sind in keinster Weise gut. Und bevor wir jetzt mit den Hörern sprechen, wir haben zwei Hörer in der Leitung, vielleicht nochmal, Herr Groß, die Frage an Sie, wer sollte Cholesterinsenker auf jeden Fall nehmen?
Ja, Frau Böhle, gut, dass Sie die Frage noch, das Thema nochmal so konkret formulieren als Frage. Das ist sehr wichtig und es ist mir auch ein Anliegen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass es auch gerade in den Sendungen, wo alternative Möglichkeiten angesprochen werden, also im Sinne der Naturheilkunde, dass es nicht in allererster Linie darum geht, allopathische schulmedizinische Mittel abzusetzen, sondern dass die Zusammenarbeit zwischen dem Arzt und dem Heilpraktiker, in meinem Fall, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, dass das sehr wichtig ist und dass man sich nicht scheuen sollte, auch wie gesagt, Kontakt untereinander aufzunehmen. Das Wohl des Patienten steht immer an allererster Stelle. Und nun Bezug nehmen zur Frage, wer soll die Cholesterinsenker nehmen? Es gibt Menschen, die haben gewisse Stoffwechselvorbelastung, die haben eventuell andere Erkrankungen schon gehabt. Generell sollte man sagen, wenn eine Herzinfarktgefährdung vorliegt oder definitiv auch ein Herzinfarkt schon war, sollte man Cholesterinsenker nehmen, aber auch immer nicht in jedem Fall. Denn wenn dieser Mensch naturheilkundlich behandelt wird, können viele andere Störungen, zum Beispiel ein hoher Blutdruck oder auch andere Stoffwechselstörungen, zum Beispiel Leber-Galle-Störungen, Verdauungsstörungen, ja korrigiert werden. Und damit sinken sehr viele zusätzliche Risikofaktoren schon erst einmal weg. Generell ist es so, wenn Cholesterinsenker verordnet worden, dann bleibt das erstmal dabei. Es kommt zu einer Naturheilkunde kundlichen Therapie, entweder im Sinne der Laienmedizin, dass die Betroffenen selber auch mal versuchen, mit ihrem Arzt zu sprechen. Gibt es nicht eine Alternative, eine andere Möglichkeit, weil ich vertrage diese Mittel nicht gut? Und das ist eine Tatsache, mit der ich sehr, sehr häufig konfrontiert werde. Also Patienten, die nicht diese Cholesterinsenker vertragen, sind darüber auch sehr, sehr unglücklich, weil die Nebenwirkungen sehr hoch sind. Menschen, die zum Beispiel einen Diabetes haben, ja, vor allen Dingen den Altersdiabetes, also Typ 2, die generell unter einem hohen Blutdruck leiden, da sind sie ja schon sehr häufig medikamentös eingestellt und behandelt. Zum Beispiel Beta-Blocker führen auch dazu zur Erhöhung des Cholesterins. Da ist es doch auch sinnvoll zu schauen, inwieweit diese Präparate Berechtigung haben. Koronare Herzerkrankungen, das heißt, wenn es schon zu arteriosklerotischen Veränderungen kommt, auch im Sinne der sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, also wo die arterielle Zuflussleistung innerhalb der Einblutung in die Extremitäten, also speziell auch in die Unterschenkel, gestört ist, wo es schon Stenosen gibt, da sollte man auf jeden Fall erstmal sagen, es bleibt dabei, Nebenwirkungen abfangen, aber immer versuchen, alternativ naturheilkundlich zu unterstützen. Wenn schon mal sogenannte Stenosen festgestellt wurden, es gibt ja diese Doppler-Untersuchung der Arteria carotis, also der Halsschlagader, wenn es dort schon Ablagerungen gibt, es gibt tatsächlich auch einige Präparate, die in der Lage sind, solche Ablagerungen auch wieder aufzulösen. Es erfordert aber eine Einnahme von mindestens einem Jahr kontinuierlich. Und liegen aber solche Verschlüsse vor in den Gefäßen, ist das natürlich immer ein erhöhtes Risiko. Mhm. Wichtig, nicht nur die Halsschlagader kontrollieren lassen, sondern wenn es technisch und fachlich möglich ist, auch zu schauen, wie ist die Durchblutung der sogenannten Nackenschlagader, das ist die Arteria vertebralis. Ich hatte gerade in den letzten Jahren immer wieder Fälle von Menschen, die einen Schlaganfall erlitten hatten, aufgrund des Verschlusses nicht der Halsschlagader oder eines Gefäßes innerhalb des Gehirnes, sondern der Nackenschlagader. Und das ist eine Grauzone, da wird oft zu wenig hingeschaut. Und gerade wenn solche Erkrankungen vorliegen, sagt jeder Naturheilkundler erst einmal, okay, wir lassen das Präparat, wir schauen, dass wir Nebenwirkungen abfangen, gehen aber mit der Naturheilkunde rein. Und wenn es dann, was ja oft passiert, positive Veränderungen gibt, dann können wir auf jeden Fall verantworten, dass wir auch den Cholesterinsenker auch zurücknehmen oder absetzen.
Jetzt kommen wir zu unseren Hörern. Danke für Ihr geduldiges Warten. Der erste Hörer kommt aus Erlbach. Herr Fürsbacher, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe folgende Frage an den Herrn Heilpraktiker. Und zwar, meine Großmutter hatte im Alter von 70 Jahren eine schwere Arterienverkalkung. Und so muss dir also der Unterschenkel amputiert werden. Mhm. Und nachdem ich jetzt auch so knapp vor 70 bin, war ich neulich beim Internisten, um die Arterien untersuchen zu lassen auf Verkalkung, nachdem ich früher sehr hohe Cholesterinwerte und Triglyceridwerte hatte. Und da hat sich herausgestellt, dass die Beinarterien normalen Befund aufweisen, lediglich die Halsarterie hat Ablagerung von ungefähr 30%. Und da hat man mir gesagt, das sei durchaus altersentsprechend. Zu den Cholesterinsenkern, ich nehme also seit einigen Jahren, nehme ich dieses bekannte Präparat Sortis 10 Milligramm ein. Und seit ich das einnehme, haben sich meine Fettwerte und mein Cholesterin also völlig normalisiert. Und nachdem ich auch eine vorgeschädigte Leber habe, eine Fettleber, mache ich zwischenzeitlich mal eine Kur mit dem Medikament Legalon Forte. Mhm.
Mhm. Ihre Frage?
Meine Frage, was halten Sie von dieser Medikation und wie beurteilen Sie diese Ablagerung, so 30% in der Halsschlagader? Hat das irgendwelche Risiko?
Mhm. Welche Empfehlung haben Sie?
Also da sind Sie eigentlich jetzt genau das klassische Beispiel für die vorangegangenen Worte. Es ist halt so, wenn die Cholesterinwerte mithilfe des Sortes auf einen Normalwert gesunken sind, dann entspricht es natürlich im Sinne der Naturheilkunde jetzt nicht einer Heilung, sondern eher auch erst einmal einer Unterdrückung. Aber das ist jetzt nicht das Vordergründige. Wichtig ist natürlich die Prävention, das heißt der Schutz, damit keine weiteren gesundheitlichen Schäden eintreten können. 30% Ablagerung in der Karotis bedeutet natürlich nur einen 70-prozentigen Durchfluss, zumindest innerhalb eines Gefäßes. Der Kreislauf kann natürlich diesen Durchblutungsmangel auch kompensieren. Entscheidend ist, dass das Ganze nicht fortschreitet. Das heißt, Sie müssen immer unter einer kontinuierlichen Kontrolle sein, sowohl Nebenwirkung vom Sortis. Der eine verträgt es besser, der andere hat nach 4 Wochen schon schwerste Nebenwirkungen. Aber auch immer mal wieder schauen, wie entwickelt sich die diese Stenosen beziehungsweise eben diese in der Arteria carotis, also in der Halsschlagader. Genau, jetzt haben wir es. Wie entwickelt sich dort diese Ablagerungen weiter? Altersentsprechend, ja, kann man sagen, ist es sicher normal. Es gibt Menschen, bei denen baut sich innerhalb von 20 Jahren so ein Prozess auf, bei manchen innerhalb von wenigen Jahren. Da kann man damit rechnen, dass es weiter fortschreitet. Sie hatten auch erwähnt, vorangegangene Krankheiten, also Fettleber. Das ist natürlich genau das, was ein Naturheilkundler auch aufgreift. Menschen, die eine Fettleber haben, haben generell im Fettstoffwechsel auch eine Störung. Und man müsste versuchen, therapeutisch in den Fettstoffwechsel bzw. den Leber-Galle-Stoffwechsel, dazu gehört dann auch die Bauchspeicheldrüse, die ja auch wichtig ist für die Fettverdauung, da müsste man eingreifen, um generell die Weiterbildung von den Plaques innerhalb der Halsschlagader zu reduzieren. Und Legalon hatten Sie erwähnt, das ist ja ein Mariendistelpräparat. Dieses Legalon ist sicher ein sehr gutes Präparat, weil es die Leber generell erst einmal schützt, auch vor weiteren Schädigungen. Im Allgemeinen hat sich dann auch die Kombination gut bewährt, Präparate zu nehmen mit Artischocke, weil die Artischocke einfach auch den Gallefluss verbessert und somit die positive Wirkung im Fettstoffwechsel zeigt.
Herr Fürstbacher, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen, gute Gesundheit. Frau Sitte, Sie haben uns erreicht. Aus Leipzig haben Sie uns angerufen. Ja. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich rufe an für eine Bekannte, also die mir immer wieder erzählt hat, ständig den Cholesterinsenker, keine Butter essen. Und die hat sich auch daran gehalten. Und und dann wurde sie, merken sie, ja, ich habe eine Schwäche. Ich kann nicht mehr an dem Rollator, also richtig mich bewegen. Und ja.
Dankeschön, Frau Sitte.
Und sie ist jetzt im Pflegeheim, ist natürlich jede Hilfe zu spät, denke ich mir. Aber ich möchte es wissen. Da hat man bei ihr Parkinson's festgestellt.
Na, gut, das ist natürlich jetzt wieder ein ganz anderes Krankheitsbild. Generell, wenn Sie das erwähnen, Einnahme von Cholesterinsenkern in Verbindung mit Schwäche, kann durchaus sein. Cholesterinsenker können schwach und müde und zu einer Adynamie, zu einer Antriebsschwäche führen. Aber generell ist das natürlich auch, gerade wenn Menschen ein sehr hohes Alter haben, auch zu überlegen, es gibt definitiv einen Anstieg des Cholesterins. Also bei einem Menschen über 70 Jahren oder auch schon über 60 kann man nicht sagen, der Cholesterinwert, Gesamtcholesterin, sollte bei 200 liegen und nicht drüber. Selbst wenn er bei 250, 60 oder 70 ist, kann das immer noch durchaus risikofrei sein, wenn alle anderen altersentsprechenden Organsysteme auch altersentsprechend gut arbeiten.
Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, Herr Groß, die Frau Sitte gestellt hat, nämlich das wird viele auch bewegen, die ihre Großeltern anschauen oder die Eltern, die hochbetagt sind, vielleicht in einem Seniorenheim leben, wo man weiß, die nehmen schon auch seit etlichen Jahren vielleicht Lipidsenker ein. Jetzt hören wir von Ihnen, Herr Groß, dass man vielleicht naturheilkundlich etwas bewirken kann. Wie gehe ich jetzt als Beobachter vielleicht an die Sache heran, wenn ich meinem Angehörigen oder meiner guten Freundin, meinem guten Freund auch etwas Gutes tun möchte? Weil ich kann ja nicht sagen, hier der Herr Groß hat gesagt, du sollst die Medikamente ansetzen. Und das dürfen wir auch gar nicht sagen.
Geht nicht, nein. Also Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das erste ist so aus der Laienmedizin, dass man sagt, ich habe mich mal in die Literatur ein wenig eingelesen, ich habe mich umgehört, habe mir einen Rat geholt und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Mariendistel oder dass die Artischocke sehr gut ist. Nimm doch einfach parallel mal diese Produkte ein. Noch besser wäre es natürlich, wenn man sagt, komm, lass uns zusammen mal zu einem Heilpraktiker gehen, zu einem oder Arzt für Naturheilkunde, der zumindest nicht nur diese klassische schulmedizinische Praxis ansetzt, sondern der auch sagt, okay, ich weiß, es gibt noch andere Möglichkeiten, die nutzen wir unterstützend und dann schauen wir mal, wie Ihr Organismus darauf reagiert, um letzten Endes an Cholesterinsenkern auch vorbeizukommen. Mhm. Ja, die effektivste Methode ist sicher auch, sich diesen fachlichen Rat zu holen, indem man sagt, man lässt sich oder dann den Bekannten auch behandeln, ja, motiviert ihren, dass man sagt, jetzt geh mal hin. Ich erlebe das sehr häufig in der Praxis, dass eine Frau oder auch ein Mann sagt so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt meine Frau oder mein Mann mal mit in die Behandlung, weil ihm oder ihr geht es auch nicht gut und siehe da, dann findet man doch Sachen, wo man sagt, da hätten sie schon eher mal mitkommen können. Ja. Also der Königsweg ist immer eine fachlich kompetente Behandlung durchführen zu lassen. Mhm.
Frau Sitte, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herzliche Grüße nach Leipzig. Jetzt gehen wir nach Oberbayern mit unserer Aufmerksamkeit nach Forst-Innig. Frau Löffel,
ja, grüß Sie Gott. Hier ist Frau Löffel. Ich hätte folgende Frage an Herrn Groß. Ich nehme blutdrucksenkende Mittel und da ist der Wirkstoff auch Valsartan. Mhm. Also, und der hat doch vorhin gesagt, das Valsartan kann man ja auch als Cholesterinsenker.
Ja, es gibt tatsächlich im Bereich dieser Einzelwirkstoffe, die sind ja mittlerweile biochemisch so hochkomplex, also dass feinste Dosen in Milligrammform schon teilweise sehr effektive Wirkungen auf den Organismus haben. Aber man kann auch natürlich jetzt nicht sagen, ich habe zum Beispiel einen Beta-Blocker und den setze ich ein, um meinen Fettstoffwechsel zu regulieren. Also gerade der Einsatz von allopathischen, schulmedizinischen Mitteln erfordert natürlich immer eine ganz klare fachliche Verordnung. Und sicher gibt es viele Wirkstoffe, die ein sehr breites Spektrum haben in der positiven Wirkung, so wie eben auch die Statine ein sehr breites Spektrum haben, bezugnehmend auf die Nebenwirkungen. Die tauchen in so vielen Bereichen auf. Das ist zum Teil wirklich erschreckend und motiviert andererseits auch zu sagen, wir müssen noch einen anderen Weg finden, als zum Beispiel nur Cholesterinsenker zu nehmen. Wie gesagt, auch blutdrucksenkende Mittel, das ist von Präparat zu Präparat unterschiedlich, zum Beispiel auch Beta-Blocker, können wiederum auch den Cholesterinspiegel erhöhen.
Auch. Und ich habe seit ungefähr 4 Wochen Probleme an die Füße. Unten an der Fußsohle, ich habe so Schmerzen. Und die Gelenke, das Sprunggelenk links und rechts, das tut mir so weh. Und ich merke, ich weiß nicht, kommt das jetzt von dem oder was? Und ich habe halt natürlich einen Kardiologen, der nichts von Homöopathie hält.
Mhm. Gut, kann man nicht verübeln. Die Ausbildung der Schulmediziner ist natürlich in einer ganz anderen Richtung auch motiviert. Ich freue mich natürlich über jeden Arzt, der mit mir zusammenarbeitet oder mir auch Patienten delegiert, weil er einfach ehrlich vor sich selbst und auch vor dem Patienten ist und sagt, an diesem Punkt weiß ich nicht mehr weiter oder komme ich nicht mehr weiter.
Die Naturheilkunde, damit bin ich nicht so vertraut.
Mhm. Mhm. Und gehen Sie doch mal jetzt zu meinem Heilpraktiker. Genauso umgedreht mache ich es auch. Es gibt natürlich im Bereich der Kompetenzen der Heilpraktiker auch ganz klare Grenzen, sowohl vom Gesetzgeber wie auch vom Fachwissen, wo wir dann auch angehalten sind und die Patienten dann auch zu Fachärzten schicken, um Dinge kontrollieren oder behandeln zu lassen, die wir eben nicht können.
Mhm. Ja. Gut, dann bedanke ich mich auch für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Forst-Innig zu Frau Löffel. Herr Schenk, Sie haben uns aus Köln angerufen. Willkommen hier in der Gesundheitssendung.
Schönen guten Tag, Frau Böhler. Schönen guten Tag, Herr Groß. Ich wollte jetzt kein neues Fass aufmachen, aber wie weit beeinflusst das seelische Befinden den Organismus. Mhm. Das heißt also, der Organismus ist ja, wie Herr Groß auch sagte, durch viele tausend Faktoren unterschiedlich belastet, beziehungsweise soll auch so funktionieren. Und ich denke, das ist eine besondere Sendung, aber ich wollte nur wissen, ob das auch so ist. Als Krankenpfleger denke ich, ist mein Wahlspruch, wenn die Seele krank ist, meldet sich der Körper.
Und vielleicht auch das Cholesterin.
Also die Aussage oder die Frage ist auf jeden Fall berechtigt und die Aussage ist auch korrekt. Wir wissen ja alle, der Mensch ist eine Einheit. Wir könnten das assoziieren, so wie mit dem Mysterium der Dreifaltigkeit, Körper, Geist und Seele. Und wir sind nicht zu trennen, wir sind ein Geschöpf und alles steht miteinander in Verbindung. Das bedeutet, jede Zelle, jede feinste molekulare Struktur des Menschen steht in Lichtgeschwindigkeit miteinander in Verbindung. Sowohl die materielle, die irdische, die stoffliche Welt, wie auch die geistige Welt, also sprich unsere Seele, zeigt eine untrennbare Bindung zum Körper. Und von daher ist es auch vollkommen richtig, was Sie sagen. Ein seelisches Befinden hat immer, das kann man pauschal sagen, immer einen Einfluss auf die Körperfunktion als erstes. Und wenn diese Funktion über einen längeren Zeitraum negativ belastet oder gar gestört ist, kommt es dann auf der körperlichen Ebene zu Veränderungen. Das bedeutet, dass durchaus ein Mensch, der zum Beispiel emotional sehr viel unterdrückt, also zum Beispiel Kummer hat oder auch Wut, Aggressionen, der blockiert ist in seinen Impulsen, dass es durchaus dort zum Beispiel Verkrampfungen geben kann innerhalb der Verdauungsgänge, der Gallengänge, auch der sogenannten Sphinkter, also das sind Ringmuskeln, die die Verdauungssäfte fließen lassen, sowohl im Magen wie im in der Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm also und der Galle. Und wenn ein Mensch Emotionen unterdrückt, kann es zur Melancholie kommen, das heißt zum Schwermut, zur Schwarzgalle und tatsächlich fließt die Galle nicht mehr richtig. Die Folge ist eine gestörte Fettstoffwechselstörung und somit auch ein relativ wahrscheinlicher Anstieg des Cholesterins. Denn eine erhöhte Cholesterinbewertung, der liegt ja auch immer eine, und das kann man ebenfalls auch pauschal sagen, dem unterliegt auch immer eine Stoffwechselstörung im Leber-Galle-System zugrunde. Also ich habe keinen Patienten bisher in der Praxis gehabt mit einem hohen Cholesterinspiegel, der nicht auch in anderen Bereichen, speziell im Leber-Galle-System, im Darm oder auch im Bereich der Bauchspeicheldrüse, da speziell die Lipase, ein Enzym, was wichtig ist für die Fettaufspaltung, der nicht dort irgendwo auch Störungen hatte.
Dankeschön, Herr Schenk, dass Sie uns aufmerksam gemacht haben auf den Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist, gerade in Beziehung auch auf den Cholesterinspiegel. Alles Gute für Sie. Die nächste Hörerin, das wird unsere letzte Hörerin sein, jetzt hier in der Naturheilpraxis bei Radio Horeb, Frau Sperl aus Meiting.
Grüß Gott, Herr Groß. Grüß Gott, Frau Böhler.
Grüß Sie.
Ich habe einen Cholesterin von 208, habe aber bereits eine Verengung. Jetzt wollte ich mal fragen, ist das die 208, ist das zu hoch? Und soll ich da irgendwie Naturheilmittel nehmen oder kann ich das so lassen?
Mhm. Danke.
Also 208, das wird wahrscheinlich das Gesamtcholesterin sein. Das ist natürlich ein Wert, wenn Sie jetzt noch keine Cholesterinsenker nehmen, der eigentlich so optimal ist. Wenn es der LDL-Wert ist, der ja so grenzwertig so bei 160 liegt, ist es durchaus noch zu vertreten. An dieser Stelle ist das sicher auch ja durchaus auch eine Herausforderung zu sagen, ja, jetzt nehmen Sie zum Beispiel ein Artischockenpräparat oder Sie versuchen über der Ernährung zum Beispiel ein anderes Öl zu nehmen, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl zum Beispiel, versuchen die Ernährung ein wenig in Richtung mediterrane Kost auszurichten. Das kann also durchaus schon eine Unterstützung bringen. Die Beeinflussung über der Ernährung ist nicht so groß, aber durchaus von Wirkung. Es gibt einige Multivitaminpräparate, vereinfacht gesagt, die einen positiven Einfluss haben. Wir wissen, dass die B-Vitamine wichtig sind, Lycopin, Carotin, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Also gerade wenn man viel Obst, Gemüse isst, enthält man sehr viele sogenannte Antioxidantien, die die Veränderung des Cholesterins auch positiv beeinflussen, sodass auch ein erhöhtes Cholesterin nicht zwangsläufig auch dazu führt, dass sich die Arterienverengung weiter entwickeln kann. Wichtig ist auch immer zu schauen, was für Präparate nehme ich sonst noch. Wenn zum Beispiel die sogenannten Säureblocker, die Protonpumpenhemmer eingenommen werden, die nimmt man ja, um die Magensäure zu blocken. Die führen auch sehr häufig bei längerer Einnahme zu einem B12-Mangel. Und B12 ist auch wieder ein sehr wichtiges Vitamin. Da gibt es B1, B6, B12, B3, B5, also eine ganze Palette bis hin zum Vitamin B17, B15. Die B-Vitamine haben einen positiven Einfluss auf die Entwicklung A, des Cholesterinspiegels und B, der Arteriosklerose.
Dankeschön, Frau Sperl. Und die Frage von Frau Sperl nehme ich auch auf als Anlass jetzt auch für meine Abschlussfrage, Herr Groß. Was kann ich tun, wenn ich jetzt ein bisschen mich das Thema Cholesterin angesprochen hat, wenn ich sage, auch ich gehöre zur Risikogruppe, auch ich möchte jetzt einfach achtsam sein, mein Cholesterin ist schon erhöht oder er ist an der Kippe, beziehungsweise ich muss Medikamente sogar schon nehmen. Jetzt weiß ich, was ich fragen wollte, nämlich, wie oft sollte ich denn zur Nachuntersuchung gehen? So alle halbe Jahre, wenn ich jetzt einen Cholesterinsenker nehme und schon zu der Gruppe gehöre, die medikamentös eingestellt ist?
Also ich teile jetzt Ihre Frage mal so in zwei Antworten auf. Ja. Das entscheidet natürlich immer der jeweilige Arzt, der sagt, welches Präparat verordne ich, also von den sogenannten Cholesterinsenkern, den Statinen, in welcher Dosis wird es verordnet. Es gibt Kardiologen oder auch Gastroenterologen, die sagen, ja, okay, jetzt nehmen Sie das mal und im Jahr machen wir mal eine Kontrolle. Das kann sein, dass innerhalb dieses Jahres so viele andere Symptome im Sinne der Nebenwirkungen auftauchen, die ein Laie natürlich nicht unbedingt mit ein, zwei Tabletten am Tag verbindet, sondern er sieht das dann schon wieder als neue Krankheit an und geht vielleicht in Behandlung. So habe ich es erlebt bei einem Patienten, der kam zu mir wegen dieser schweren Übelkeit und im Endeffekt war es keine Krankheit, sondern die Nebenwirkung vom Cholesterinsenker. Das ist das eine. Und zum anderen.
Das heißt also, Beipackzettel gut lesen, aufmerksam sein und immer doch wieder zum Arzt gehen und nicht scheu zu sein, nachzufragen.
Und den Arzt auch immer wieder auch in seine Verantwortung bringen, auch als Patient Verantwortung selber übernehmen, nicht einfach eine Tablette nehmen und sagen, meine Werte sind jetzt in Ordnung und damit bin ich gesund und geschützt vom Herzinfarkt, sondern auch immer wieder anhalten, immer wieder animieren, gibt es noch eine andere Möglichkeit oder ich habe mir einen Heilpraktiker noch zur Rate gezogen. Und mittlerweile wird das auch von den Medizinern ja immer mehr akzeptiert, weil sie tatsächlich an den Ergebnissen sehen, dass eine Behandlung mit naturheilkundlichen Methoden, aber auch mit pflanzlichen Wirkstoffen durchaus hervorragende und positive Ergebnisse zeigt. Und da kann man dann auch sagen, jetzt nehmen Sie einfach diese pflanzlichen Mittel mal für ein halbes Jahr und dann machen wir eine Nachkontrolle und schauen mal, wie der Körper darauf reagiert hat. Wenn die Werte immer noch hoch bleiben, bleibt man erstmal bei den Statinen. Wenn sich positiv was geändert hat, müsste dann der jeweilige Mediziner dann sagen, okay, wir gehen mit der Dosis runter oder wir schleichen mal dieses Präparat aus und versuchen dann zum Beispiel Ernährungsumstellung. Da ist es auch wichtig, dass man so ein gewisses Netzwerk hat, wo man Patienten dann auch hindelegieren kann, dass man dann versucht, eben zum Wohl des Patienten ihn weitgehend zu entlasten von den Nebenwirkungen.
Dankeschön, dass Sie meinen und den Fragen der Hörer Rede und Antwort standen. Also ein erhöhter Cholesterinwert ist in den Griff zu bekommen. Es gibt Möglichkeiten, auch auf die Dauer Lipidsenker abzusetzen. Es gibt Naturheilverfahren. Es gibt, Sie sagen, Teedrogen, phytotherapeutische Mittel, die zur Senkung des Fettstoffwechsels beitragen. Ich kann einiges selber auch tun. Sie sagen, die Literatur ist groß, aber es lohnt sich vielleicht doch, sich da einzulesen, kundig zu machen und auch immer wieder im Gespräch mit dem Arzt das Gespräch dahin zu lenken, so nach dem Motto, gehöre ich zu der Gruppe, die auf die Dauer einen Cholesterinsenker nehmen muss, oder bekomme ich mein Cholesterin vielleicht durch Regulierung der Systeme in den Griff. Mhm. Dankeschön, Herr Groß. Alles Gute für Sie, Gottes Segen. Auch von Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich verabschieden mit den Hinweisen, dass diese Sendung noch einmal angehört und bestellt werden kann. Bestellt und angehört werden kann, nämlich beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer ist die 08328 921 120. Sie wird auch beim Radio Horeb Podcast-Angebot enthalten sein, nämlich in der Rubrik Lebenshilfe in den Gesundheitssendungen auf horeb.org. Der Hörerservice gibt Ihnen gerne Auskunft, wenn Sie mit unserem heutigen Gast in Kontakt treten möchten. Er hat die Webseite www.wiedergesund.de. Andreas Groß, Heilpraktiker aus Taufkirchen bei München, war mein Studiogast. Informationen finden Sie auf unserer Homepage horeb.org oder rufen Sie den Radio Horeb Hörerservice an 08328 921 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen guten, reich gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.